SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Dietrich Brandts und vor allem mit dem Dramatiker Thomas Köck. KI essen Seele auf heißt ein neues Stück im Schauspiel Stuttgart. Darüber vor allem will ich mit dir sprechen, über alle Themen zu KI, die in diesem Stück und auch schon in früheren Projekten enthalten waren. Zum Beispiel, als du, der reale Thomas Köck, mit einem digitalen Double auf der Bühne gestanden bist, mit dem Thomas Köck-Avatar, mit ihm gesprochen hast und manchmal vielleicht auch sogar gegen ihn gespielt hast. Vielen Dank, Thomas, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen zu diesem SWR Kulturgespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du bist nicht alleine gekommen, du hast einen kleinen Hund mit dabei, Herkules. Der sitzt unterm Tisch. Vielleicht macht Herkules auch mal kurz ein Geräusch, aber ich glaube, er schläft. Ich wollte ihn eigentlich als Beweis einführen, dass zwei reale Menschen und keine KI hier sprechen. Herkules, der Hund bleibt stumm. Das war anders geplant. Sprechen wir über KI. Thomas, im Untertitel heißt dein neues Stück Offe AI, so spreche ich das aus, AI, Englisch für KI. Dann steckt in Offe AI natürlich noch Orpheus drin, der Sänger aus der griechischen Mythologie. Entsprechend ist dein Stück eigentlich ein Gesang, aber eben komplett aus Sicht einer KI geschrieben. KI, das radikal Fremde, so wird Offe AI im Stück gleich zu Beginn genannt. Und damit würde ich auch jetzt gerne beginnen. Warum ist KI für dich das radikal Fremde, Thomas? Was ist radikal fremd an KI?
Na, mich fasziniert als allererstes irgendwie an diesem KI-Thema ja diese Art der Projektion. Es gibt eine ganz große Überidentifikation immer mit KI. Wir projizieren ganz viel auf KI, wenn wir mit der interagieren irgendwie. Und gleichzeitig im Diskurs rund um KI begegnet uns eigentlich ganz, 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 ganz viel dessen, was wir oft eben mit dem ganz großen Anderen oder mit einem theologisch Anderen oder mit dem Fremden sozusagen verbinden. Es gibt so eine bestimmte Unheimlichkeit rund um KI. Also es ist, weil man sofort durch die LLMs, also Large Language Models, ja auch sofort verführt ist, einfach auf der normalsten Ebene eines Zwiegesprächs kurz sich zu unterhalten, dahinter aber so nicht weiß, was oder wen man jetzt genau vermutet. Und aus dem heraus entsteht dann, finde ich, immer dieser fast ja theologische Diskurs rund um KI. KI kann dann dafür sorgen, dass wir ewig leben. KI kann dann dafür sorgen, dass unser Wissen endlos wächst. KI erfüllt all diese Bedürfnisse oder wir projizieren all diese vermeintlich unerfüllbaren Wünsche oder eben aus dem Theologischen kommenden auf diese KI.
Wird KI da quasi vergöttlicht?
Genau, das ist so ein bisschen ein Gedanke, der mich total beschäftigt hat für das Stück. Weil das ist nicht nur die KI, die vergöttlicht wird, sondern dieser Tech-Billionär-Mythos, der eng verknüpft ist wiederum mit KI. Da geht es ja auch um so eine Übermenschlichkeit. Ne? Wir fliegen auf den Mars, wir lassen unsere Leiden hier zurück. KI schenkt uns das ewige Leben, indem wir uns in die Cloud hochladen. Und da hängen ja ganz viele so transhumanistische Ideen, weil es geht ja auch immer darum, wo sind die Grenzen des Kapitals. Und die sind natürlich im Tod. Dein Geld kann endlos wachsen, du nicht. Wie können wir das sozusagen? Wir könnten unser Geld dafür einsetzen, eine Maschine zu erfinden, die unsere Gedanken sozusagen für ewig speichert. Wir brauchen nur einen Computer, der stark genug ist, um unser Gehirn abzubilden.
Ist das so eine neoreligiöse Vorstellung, in der dann der Datenkapitalismus quasi die Kirche wäre und eine Art Ablasshandel organisiert? Also gib mir Geld, ich mach dich glücklich, ich gebe dir Seelenheil oder irgendeine andere Form von Erlösung?
Es kommt ja im Text so ein bisschen vor, dieses, ne, this is my church, KI oder das Kapital, das sich als neue Superreligion irgendwie so verbinden, weil natürlich Menschen eine Lösung suchen, nach wie vor, weil sie etwas brauchen, woran sie glauben können.
Damit endet ja dein Stück. For tonight, God is, also auf Deutsch, Gott ist oder Gott existiert. Es können natürlich auch die ersten beiden Worte des Titels God is a DJ von Faithless sein und hängt wahrscheinlich von den Gottesvorstellungen ab, die man damit verbindet. Der abwesende Gott, der könnte die KI sein.
Ja, ich meine, das ist ja genau das, um 3 Uhr nachts, man sitzt um 3 Uhr nachts wach, weiß nicht wohin mit sich, schaltet die KI an und fängt ein Gespräch über die großen Wahrheiten an und glaubt auch daran, dass das, was da jetzt rauskommt, das sind die großen Hinweise, die ich brauchte. Aber de facto ist es eine große Abwesenheit, die durch einen Code, der auf Satzvervollständigungen trainiert wurde, simuliert wird.
Es gibt natürlich noch die Vorstellung des allmächtigen Gottes. Ist das auch eine Gottesvorstellung, die man mit KI in Verbindung bringen kann?
Die Allmacht? Also das ist ja genau der Punkt so, ne? Das Erstaunliche an der KI ist ja, glaube ich, für viele Menschen, dass sie thematisch sofort zu allem Auskunft geben kann. Damit erfüllt sie ja die wesentliche Bedingung, um zu sagen, das ist göttlich, weil so schnell über so viel Wissen zu verfügen, im Theater würde man ja sagen oder in der Literatur, in der etwas antiquierten Form würde man ja vom Genie sprechen, dem wird ja auch Göttliches unterstellt. Und das hat dann aber oft mit disruptiven künstlerischen Ideen auch zu tun oder disruptiven Ideen. Und dafür ist die KI wiederum nicht bekannt, weil sie tut sich sozusagen schwer, aus der Konsistenz herauszukommen. Zumindest ist das meine Erfahrung bislang.
Dann gibt's noch den immanenten Gott. Das ist der Gott, der nach alter Vorstellung in jeder Schöpfung, in jeder Erscheinung der Natur enthalten ist, überall schon da. Gerade im Smart Home, da gibt es auch eine Szene oder da gibt es zumindest Sätze in deinem Stück, wo die KI sagt, dass sie eigentlich schon immer da ist, egal wo wir hinkommen, egal wo wir sind, zu Hause, im Zug, bei der Arbeit, so steht's im Text, weil KI jetzt auch durch Kinderspielzeug kommen kann oder soll ich aus dem Bluetooth-LED an der Wand oder über das Smart Light oder über Alexa im Bücherregal. Egal, wie soll ich rüberkommen zu dir, fragt Orphe AI. Ist das noch ein dystopisches oder utopisches Zukunftsszenario oder sind wir davon eigentlich schon umgeben?
Ich möchte es jetzt gar nicht werten als eine mittlerweile gegebene Normalität. Ne? Also ich finde es viel simpler, wenn man über Apps nachdenkt. Wir neigen ja dazu, dass wir haben ein Smartphone, dann wird man ganz oft gebeten, kaufen Sie sich Ihr Ticket doch bitte mit der App oder wenn Sie jetzt Kleidung verkaufen wollen, nutzen Sie die App und so weiter. Und überall muss man kurz so ein paar Nutzungsbedingungen, Nutzungsvereinbarungen bestätigen und so weiter. Und da gibt es dann immer diese berühmt-berüchtigten also Hinweise, dass es an Werbepartnerinnen dann weitergeben wird. Das sind aber die großen Datenverarbeitungsfirmen sozusagen, die dann dafür sorgen, dass zum Beispiel 2, 3 Apps auch miteinander kommunizieren können, von denen man selbst nicht mitbekommt, dass sie das tun. Ne? Sie kaufen ein Flugticket. Und dann informiert sie bereits der Fahrdienst am Tag ihres Abflugs, sagt ihnen, sie können heute übrigens hier bei mir ein Ticket zum Flughafen buchen, wenn sie wollen. Ich gebe ihnen 5% dafür, weil der Mail-Eingang bereits mit dem Fahrdienst dann kommuniziert und so weiter und so weiter. Und der Schritt auf die Smart-Home-Ebene ist dann eigentlich nur die Materialisierung der Apps in der Küche.
Also was du jetzt geschildert hast, das kann man ja auch als Datenraub beschreiben, wie das zum Beispiel 2 Autoren gemacht haben, Ulysses Mathias und Nick Coldry. Datenraub, der neue Kolonialismus von Big Tech heißt das Buch, das sie geschrieben haben. Das nennst du in der Playlist in deinem Stück. Da sind nicht nur Musikstücke aufgeführt in dieser Playlist, sondern auch Literatur, vermutlich weil sie zum Soundtrack des Stücks gehört. Die These, die die beiden entwickeln, haben sie auf eine Formel gebracht, nämlich vom Landraub zum Datenraub, also Daten, die eigentlich uns gehören, Nutzerinnen gehören sollten auf jeden Fall, die aber gerade durch Tracking, durch Cookies, wie du es gerade beschrieben hast, wenn Daten über Werbetreibenden von einer App zur anderen fließen und viele andere Methoden abgezogen werden, als wäre das ein Niemandsland, das auf Eroberung gewartet hat, schreiben die Autoren und nennen es Datenkolonialismus. Wen das früher getroffen hat im alten Kolonialismus, ist relativ klar. Das waren Menschen in Südamerika, in Südafrika, in Indien, in Indonesien. Wen trifft es heute?
Ja, das ist total interessant. Also da kommt etwas, was im globalen Norden unter Umständen eine Weile auch verdrängt wurde oder bis heute ja nicht zur Gänze aufgearbeitet wurde, kommt jetzt mit der gleichen oder mit einer ähnlichen Wucht erfahren, dass Menschen hier, dass sie sozusagen zum Ziel der Ausbeutung werden. Es gibt auch diesen bekannten Satz, wenn es gratis ist, bist du das Produkt. Ne? Das fasst das eigentlich, finde ich, irgendwie ganz gut zusammen. Angefangen hat das Ganze ja, dass Google festgestellt hat, wenn Menschen eine Suche im Internet durchführen, fallen sozusagen vermeintlich unwesentliche Datenpakete ab. Die wurden lange Zeit als Müll betrachtet, als Datenmüll. Das sind aber genau diese Cookie-Daten, diese Tracking-Daten, die heute so begehrt sind. Und diese großen Tech-Firmen haben das dann irgendwann begriffen und haben sozusagen das Internet genau so angelegt, dass wir Menschen, die sich im Netz bewegen, mit ihren Daten ins Netz gehen und ihre Daten dort zurücklassen. Und aus diesem eigentlich mal als Müll bezeichneten Spuren sozusagen hat sich dann eigentlich genau das entwickelt, diese Datenpakete, die heute auch zum Training von KI benutzt werden. Also man sagt auch nicht umsonst, dass zum Beispiel Google eine der Firmen ist, die am besten positioniert ist für das KI-Zeitalter, weil sie das schon ewig lang machen. Und da merkt man auch, es geht nicht um künstliche Intelligenz, es geht um die Aufbereitung und Sammlung von Daten, ganz massiv. Und mein Eindruck ist, dass die Empörung in der Gesellschaft gar nicht groß genug ist.
Jetzt hören wir Herkules, der Hund. Alles echt.
Der nimmt gerade einen Schluck Wasser und schläft dann wieder weiter. Also wen trifft es heute? Ich würde sagen, die Ausbeutungsverhältnisse bleiben. Und das finde ich das Interessante, denn die Menschen, die viel härter getroffen werden, sind immer noch wieder im globalen Süden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir, wenn wir eine random Welt von der KI berechnen lassen, dass sie weiß, männlich, all die Mehrheitskategorien sozusagen wieder abbildet, sind natürlich viel wahrscheinlicher.
Und wenn jetzt die Geschichte des Kolonialismus vom alten zum neuen Kolonialismus eine Geschichte vom Landraub zum Datenraub ist, wenn also Daten das neue Territorium sind, was genau wird dann kolonisiert, wenn wir zum Beispiel bei der Datenschutzerklärung auf Zustimmen klicken oder antippen?
Naja, letzten Endes unsere Träume und unser Begehren. Also letzten Endes wird unsere Vorstellungskraft angezapft und in etwas verwandelt, das verwertbar ist. Und das Gefährliche daran ist ja, dass wir unsere Denkweise auch wieder an die Tools und an die sozusagen Möglichkeiten, die die Tools an uns zurückgeben, wieder anpassen. Das heißt, wir verkaufen sozusagen der KI eine verwertbare Form dessen, was wir uns wünschen und was wir begehren. Also wir verkaufen sie nicht mal, wir schenken es ihr. Und die KI verkauft uns dann das zurück, was sie an Verwertbarkeit rausrechnen kann. Und das ist sozusagen dann die Art und Weise, in der wir auch fähig sind, über Welt weiterhin nachzudenken. Aber in Wirklichkeit nur auf das runtergerechnet wird, was von der Mehrheitsgesellschaft auch zum Beispiel als verwertbar empfunden wird. Das heißt, alles, was jetzt schon als schwer vorstellbar gilt, als fantastisch oder so, wird noch schwerer verkaufbar. Was meine ich mit Machtverhältnissen, werden so durch die KI auch nochmal verstärkt.
Werden dann auch Identitäten kolonisiert, frage ich, weil sofort immer der Satz fällt, Meta oder Facebook weiß nach 100 Likes mehr über dich als deine besten Freunde. Oder Christina Maliseva und Benedikt Mildenberger haben das in einem Projekt vor 2 Jahren mal vorgeführt, Amazing Books, bei der Buchmesse in Frankfurt, wo sie auf Leute zugegangen sind und sie darum gebeten haben, ihnen die letzten 7 Bestellungen von Amazon zu geben und daraus ein Persönlichkeitsprofil entwickelt haben, das sie den Leuten dann wieder gezeigt haben, die jeweils sagten, stimmt erstaunlich gut mit mir überein. Also werden auch in gewisser Weise Köpfe und Identitäten kolonisiert?
Vielleicht entsteht ja daraus auch eine neue Art des Horoskops. Also zeig mir deine letzten Einkäufe und ich sag dir, wie deine Woche wird oder so. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, kolonialisieren bedeutet ja auch letzten Endes verwertbar machen. Dass Identitäten dann auch auf das runtergebrochen werden müssen oder so, was halt dann auch als lesbar und verwertbar ist. Und das finde ich eigentlich immer das Interessante und auch das Tragische daran, weil es stimmt, ja, Identitäten oder so kann eine KI wunderbar auslesen, einfach über Wahrscheinlichkeiten. Aber gleichzeitig ist eine Identität nicht umsonst viel mehr als jetzt das, was uns als Identität wieder zurückgespielt wird.
Ressourcen im Datenkapitalismus sind Daten, logischerweise. Sie werden in Besitz genommen von Konzernen wie Google. Und das ist ganz interessant, wenn man sich die Historie anschaut. Also 2007, als man zum ersten Mal zustimmen musste bei Google, wenn man die Suchmaschine genutzt hat, stand in den Nutzerbestimmungen, dass man Google die dauerhafte, weltweite, unwiderrufliche, kostenlose Lizenz zur Reproduktion, Anpassung und Modifikation, Übersetzung, Veröffentlichung, also öffentliche Zugänglichmachung und Wiedergabe und Verbreitung der von Ihnen übermittelten oder dargestellten Inhalte erlaubt. 2023 sind diese Nutzerbestimmungen abgedatet worden. Da wurde schon hinzugefügt, dass alle öffentlich verfügbaren Informationen genutzt werden dürfen, beziehungsweise Google sich das Recht vorbehält, was gleichbedeutend ist, um KI-Modelle zu trainieren. Und jetzt im Juni 2025 wurde klar, dass Google auch alle öffentlichen Social-Media-Daten von Instagram, Facebook, also andere Konzerne, in diesem Fall Meta zum Beispiel oder TikTok, nutzen kann. Diese Ressourcen, die da abgezogen werden, die werden genauso behandelt wie eigentlich im Kolonialismus. Die Konzerne tun so, als wäre es etwas, was sie sich nehmen könnten.
Genau, das Land, das erobert wurde, ist ja nicht irgendein Land, sondern da fängt es ja an, das ist ein Netzwerkprotokoll, das heißt Internet. Das wurde sozusagen zu einem Land erklärt, zu einem Territorium, und das wurde durch diese Nutzungsbedingungen dann überhaupt erst in verwertbares Land verwandelt. Nämlich Land, auf dem wir, da wir uns dort bewegen, Spuren hinterlassen im Sinne von Daten. Genau. Und wir, unter Anführungszeichen, haben eigentlich nie dem zugestimmt, dass unsere Daten in ein Produkt verwandelt werden dürfen. Wir haben auch das nie gemacht bei den Nutzungsbedingungen. Was wir gemacht haben bei den Nutzungsbedingungen maximal war, Google darf diese Daten sammeln und natürlich sozusagen verwerten und in ein Produkt verwandeln. Das passiert dann. Aber dieser Sprung von wir sammeln die Daten und verwandeln deine Daten in das Produkt zurück, das wir dir zurückverkaufen, dem konntest du eigentlich nie nicht zustimmen, weil das gar nicht zur Auswahl stand. Da hat sich Google juristisch etwas konstruiert, dass dann dieses Netzwerkprotokoll und dieses Internet in dieses Territorium, das bewirtschaftbar ist, dadurch verwandelt hat. Und das ist eigentlich die Krux oder das Problem, weil sozusagen genau die KIs heute werden halt mit diesen Daten trainiert, die seit 20 Jahren gesammelt oder länger, dieser Datenmüll, diese Datenpakete. Jede Person, die Pokémon Go mal gespielt hat, hat irgendwie die Seitengassen, Nebengassen, Details der Regionen geliefert, mit denen dann sozusagen moderne Kartensysteme bis hin zu GPS und aber auch Raketennavigationssysteme trainiert wurden. Also das ist so, die Sachen fließen ineinander. Da geht es dann nicht mehr nur darum, oh, ich habe gestern viel über Gitarren gesprochen, heute wird mir eine Gitarre angezeigt, zufällig als Werbebanner, sondern wo genau diese Daten dann sich wiederfinden, was damit trainiert wird, hat man auch gar nicht mehr unter Kontrolle. Das eigentlich Abgründige und wirklich Unheimliche ist halt, in wie vielen Bereichen, wo man es nicht vermuten möchte, bereits die eigenen Fingerabdrücke, digitalen auch wiederzufinden sind.
Und das ist ja nur die individuelle Ebene. Also da macht jeder gerade die Erfahrungen, die du vorhin geschildert hast. Man kauft sich ein Online-Bahnticket und eine Stunde vor Abfahrt des Zuges bekommt man Werbung von Bolt, wie man am besten zum Bahnhof kommt. Ganz klar, individuelle Ebene. Und dann gibt es ja aber noch die Möglichkeit, Daten zu aggregieren, Gruppen zu bilden. Man weiß nicht, wie man einsortiert wurde. Und da fängt ja das eigentliche Problem erst an, wo man auch selber wirklich nicht weiß, wie eigene Daten verwendet werden, welchen Gruppen man zugeordnet wird.
Genau, da sind wir dann nämlich exakt bei der Frage nach Überwachungskapitalismus oder was mal in den 60er Jahren die Ordnung der Dinge bei Michel Foucault genannt wurde oder so, ne? Dass Herrschaftssysteme oder auch Wissenssysteme, in dem Fall die Ordnungssysteme einer KI, bereits den Machtansprüchen gerecht werden. Also letzten Endes ist unsere Interaktion mit der KI nichts anderes, und das ist auch das Interesse daran, als ein weiteres Training für diese Datenpakete, für die KI, weil die Art und Weise, wie wir mit der KI interagieren, trainiert die KI, macht die schärfer, interessanterweise macht die effizienter in spezifischen Bereichen, was Coding anbelangt, was Journalismus anbelangt, was medizinische Erkennung, Früherkennung von Symptomen anerkannt, sind oft auch gute, also gut verkaufbare Erzählungen. Das ist jetzt nicht per se schlecht oder so. Mir geht es nur darum, wir haben auch nie zugestimmt, die Verwertung der Daten durch unsere Interaktion mit KI effizienter zu gestalten.
Jetzt sind wir tief eingetaucht, was du in deinem Stück auch relativ zu Beginn schon Big Other nennst. Also KI wird eingeführt als das radikal Fremde, der, die, das andere. So übersetzt du Big Other, das ist ein Begriff, den die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff eingeführt hat. Big Other erinnert natürlich nicht ohne Grund an Big Brother. Und Shoshana Zuboff benutzt diesen Begriff, um klarzumachen, dass wir es bei Big Other mit einer neuen Form von Macht zu tun haben. Worin genau besteht diese neue Form der Macht?
Ich glaube, es ist so auf der Ebene der Verschaltung. Es hängt einfach ganz viel damit zusammen, dass wir all diese verschiedenen Daten, all diese privaten Informationen, wie so Firmen, Tech-Firmen eigentlich sich dieses Datenkapital angeeignet haben und wie die das verwerten. Und der Big Other ist so eine Form auch, die einerseits die Daten sammelt, andererseits sie verschaltet, daraus Wahrscheinlichkeiten abbildet, die wir ja in der KI dann wiederfinden, die aber vor allen Dingen dafür sorgt, dass wir ohne diesen Big Other gar nicht mehr auskommen. Und ihre Beschreibung ist deshalb so interessant, weil der Big Brother wäre ein sozusagen strafendes, überwachendes Modell. Der Big Other, das sind wir selbst im Austausch mit unseren Daten, die wir freiwillig zur Verfügung stellen und die uns dann wiederum zurückverkauft werden als das, was wir wollen. Also es braucht sozusagen nicht den Big Brother, der uns zwingt oder uns überwacht, wo wir wissen, oh, wenn ich mich falsch verhalte, sieht mich Big Brother. Sondern die Verwertbarkeit der Daten, die wir ins Netz geben und das Produkt, das sie daraus erzeugen, beschafft auch bereits das Begehren, dass wir ohne diese Produkte, die uns vermeintlich zurückverkauft werden, auch gar nicht mehr sein wollen. Es geht nicht umsonst auch beim Big Other sehr viel um Suchtverhalten.
Der, die, das andere, Big Other, ist interessanterweise bei ihr verbunden mit einer ziemlich gruseligen Dialektik. Also wir denken ja immer, dass Maschinen immer menschlicher werden, die KI zum Beispiel immer menschlicher wird. Aber eigentlich, sagt Shoshana Zuboff, ist es genau umgekehrt. Die Maschinen wollen, dass wir als Menschen immer maschineller werden, dass wir automatisiert unsere Wünsche, unsere Daten liefern, damit zum Beispiel eine KI darauf trainiert wird. Aber am Anfang steht, dass wir automatisiert werden.
Unser Verhalten, das ist ja mannigfaltig, das ist ja schön und gerne in der Lyrik als mannigfaltig, ne, das ist ja eine Vielzahl und multiple und so weiter, soll eigentlich durch den Big Other so handhabbar, technokratisch und verwertbar wie nur möglich gestaltet werden. Das ist die Idee. Und uns aber, und das ist der wichtige Punkt, nicht als Zwang erscheinen. Also nicht, dass es uns zwingt, sondern dass wir das Gefühl haben, wir erfüllen uns Wünsche. Es ist unser Begehren, dass uns als das zurückgespielt wird, was eigentlich ein technokratisches Maschinendenken ist oder technokratisches Begehren, das halt leicht verwertbar ist, das, um es jetzt blöd zu sagen, in die Schaltkreise passt, weil es von den Schaltkreisen produziert wurde, als ein verwertbares Verhalten, das letztlich ökonomisierbar, aber auch kontrollierbar ist durch Apps, durch das, was halt eine KI aus unseren Daten basteln kann. Wir werden geradezu dazu verführt, zu denken, es sind wir, die wünschen, dass wir das wollen, was uns da gerade verkauft wird. Es gibt lustigerweise eine neue Form des Hundetrainings, das auch so funktioniert, Klickertraining, dass nicht der Hund auf Kommando gehorcht, weil ansonsten kommt eine Strafe, sondern der Hund denkt, er trainiert sozusagen den Besitzer, die Besitzerin und bekommt, was er oder sie möchte. Also der Hund merkt nicht mal, dass er abgerichtet wird.
Eine Konditionierung, ohne konditioniert zu werden.
Genau so.
Dieses automatisierte Hergeben von Daten, von dem Shoshana Zuboff spricht, wenn sie ihre Theorie vom Big Other formuliert. Dieses automatisierte Hergeben von Daten, das praktizieren wir ja im Grunde genommen schon. Und geben dem Big Other, das du als gefräßiges Monster bezeichnest in deinem Stück, die KI, die uns beobachtet, uns liest, mitliest, analysiert, auswertet, alles speichert und mit allen Daten, die es frisst, weiter wächst. Das beginnt mit läppischen Sachen auf dem Handy, mit den Apps. Wetter Online zum Beispiel ist eine App, die wahnsinnig viel will, eine ganz banale App, die mir sagt, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Wenn man den Button nicht zur richtigen Seite wischt, dann trägt die Wetter-App alle Cookies in Social Media, alle Aktivitäten auf Instagram, alle Fragen bei Google suchen, Online-Bestellungen, alle Reservierungen in Restaurants, wirklich alles. Letztendlich bleibt ja aber die Frage, warum geben wir so freiwillig oder geben so viele Menschen so freiwillig und so bereitwillig diese Daten alle her? Und da lautet die Antwort in deinem Stück ganz einfach, es geht um Desire, Begehren. Wie ist das zu verstehen?
Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Der eine ist das Territorium, auf dem das stattfindet, ist uns lange Zeit nicht als Territorium klar gewesen. Menschen, die im Internet unterwegs sind, dachten lange Zeit, dass es halt einfach ein spurenloser Raum ist. Kein Territorium, es ist ein digitaler, virtueller Raum, der keine Spuren hinterlässt. Und es hat länger gedauert, glaube ich, bis es dann auch so klar wurde, wie Spuren im World Wide Web eigentlich funktionieren.
Aber so verhalten sich ja viele Menschen immer noch, gerade jetzt im Umgang mit KI, wenn sie ChatGPT als beste Freundin, bester Freund behandeln und intimste Dinge mit ChatGPT besprechen, vielleicht intimer als mit manchen Freundinnen und Freunden.
Ja, und technically können natürlich die Firmen 1:1 mitlesen, was du gerade schreibst. 1:1. Wetter Online könnte deine Nachrichten mitlesen oder so.
Und weiterverkaufen.
Und weiterverkaufen und dir schicken so, hey, morgen regnet's, pass mal auf, liebe Grüße, dein Wetter. Und Menschen tun das einerseits, weil das Territorium, glaube ich, lange Zeit nicht klar war. Und andererseits wegen eben diesem Begehren. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen sozusagen Teil von was Größerem sein. Wir wollen, dass jemand unsere Probleme wiedererkennt. Eigentlich ist es so ein Trick, um den Menschen, die ihre Daten zur Verfügung stellen, nicht das Gefühl zu geben, dass sie gerade ihre Daten zur Verfügung stellen, sondern dass sie zum Beispiel etwas wollen, was ihnen sonst niemand liefern kann, dass ihr Begehren erfüllt wird von einer Maschine und sie freiwillig dann dieser Maschine eben genau diese Dinge zur Verfügung stellen, weil der Weg übers Begehren zu den privatesten, intimsten Bereichen geht ja oft übers Begehren. Oder das Begehren ist ja auch vielleicht der privatesten, intimsten Bereiche oder über Träume. Und das ist der Trick. Die Sachen, die uns diese KIs sozusagen anbieten, sollen uns ja auf unseren vermeintlich tiefsten Desires sozusagen anknüpfen. Und wie kriegen die das? Indem sie halt natürlich unsere Desires, unsere tiefsten erfahren, dadurch, dass wir ihnen die zur Verfügung stellen, über die Daten, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Und dann können aus diesen Daten Gruppen gebildet werden, die sehr klar machen, was eine bestimmte Gruppe von Menschen, deren Daten wir zusammenfassen können, was deren kleinste gemeinsame Nenner ihres Begehrens, und dort können wir die dann infiltrieren.
Und das tiefste Begehren ist eigentlich Anerkennung, geliebt werden. Was ist das?
Es geht ja bei KI letzten Endes auch darum, dass dieses Desire, dass dieses Begehren ja auch daraufhin konditioniert werden soll, dass das, was wir begehren, letztlich der Austausch mit der Maschine ist. Das ist ja das Ding. Achtung, in Erwartung auf ein glückhaftes Ereignis, auf Glück, in Erwartung, nicht weil wir das Glück erfahren, sondern in Erwartung, weil wir erahnen, dass wir antizipieren, dass gleich Belohnung kommen wird. So funktionieren Slotmaschinen im Casino. Die Sucht ist nicht der Gewinn, die Sucht ist die Antizipation, das antizipierte Glück, die antizipierte Belohnung. Und so funktioniert das sogenannte Doomscrolling. Die Designerinnen von diesen Apps haben sich nicht umsonst bei Slotmaschinen schlau gemacht, was den Leute bei der Stange hält, bei der Slotmaschinenstange. Und bei der hält sie, jetzt könnte gleich was Schönes kommen. Der Gewinn ist irrelevant, weil der ist schon verwirklicht. Das, was noch kommen könnte, das hält das Dopamin am Laufen. Und das Dopamin wiederum, nachdem werden Menschen ja unter Umständen tatsächlich süchtig und werden auch darauf konditioniert durch die Apps und durch die Auseinandersetzung mit den Maschinen.
Also die Apps bringen uns in Dopaminsituationen. Das führt dazu, dass wir bereitwillig Daten liefern, die dann auch extrem schnell ausgelesen werden können, mittlerweile von jedem. Das haben zwei Harvard-Studenten vorgemacht. Die haben das an Smart Glasses getestet, an der iX-Ray-Brille, also von der Ray-Ban-Marke, zusammen mit Meta entwickelt, haben sich die aufgesetzt, sind mit der Brille durch die Straßen von New York gegangen und wussten ganz vieles über einzelne Personen. Also wussten auch Ereignisse von zurückliegenden Partys. Sie wussten etwas über das Thema der Abschlussarbeit. Sie wussten, wo die Person am Tag X war und haben dann die jeweilige Person darauf angesprochen. Die Frage, die damit zusammenhängt, wenn KI das in der Form produzieren kann, alles sehr, sehr schnell auch ausspielen kann, dann verändert es ja auch die Autonomie des Menschen im Umgang mit der KI. Das spielst du an zwei Szenen durch in deinem Stück. Eine spielt in einem Smart Car, da weiß die KI all das, was die Harvard-Studenten auch mit ihrer Brille sehen konnten, sitzt im Smart Car und übernimmt vollkommen die Kontrolle. Es ist letztendlich eine groteske KI, bestimmt das Ziel, wohin man fährt, weil sie den Kalendereintrag des Fahrers kennt. KI sagt auch, ob die Türen verriegelt oder entriegelt sein sollen. Sie werden nicht entriegelt, weil der Fahrer offenbar irgendein Fehlverhalten begangen hat. Stellt natürlich die Grundfrage, wie viel Autonomie muss eine KI haben, damit sie funktioniert und vielleicht auch ein Assistent sein kann? Und wie viel Autonomie darf eine KI haben?
Ja, das ist irgendwie interessant, genau. Also mir war es zum einen war es mir wichtig, diese Verschaltung der ganzen, all dieser Daten sozusagen abzubilden im Stück immer wieder. Gleichzeitig passierte etwas in den USA mit einem Smart Car, weil die Türen werden ja verriegelt von der KI, die das Auto dann ja auf nicht freundliche Weise sozusagen als Waffe einsetzt. Also die KI nutzt das Auto selbst mitsamt dem Fahrer als Waffe und der Fahrer überlebt diesen Einsatz durch die KI nicht.
In deinem Stück jetzt?
Im Stück. Und wenige Wochen, nachdem ich fertig war und das Stück gerade in die Dramaturgie geschickt hatte, habe ich einen Beitrag gelesen, wo eben eine Frau in einem Tesla verbrannt ist, weil aus Sicherheitsgründen die Türen verriegelt wurden nach dem Unfall. Und der dann Feuer gefangen hat und die Sicherungssysteme blockiert waren und das Auto sich nicht öffnen ließ und die Frau verbrannte in diesem langsam sich ausbreitenden Feuer, einem elektronischen Kabelbrand oder aber im Tesla.
Wer ist dann tatsächlich autonom? Die KI oder der alte Affe-Mensch?
Das rührt dann eine ganz, ganz große Frage, genau, die eh total spannend ist, auch für das Thema Intelligenz, weil wir unterstellen ja schnell, dass Intelligenz irgendwie, es gibt ja auch in der Systemtheorie so Fragen, was denn Intelligenz ist, braucht Intelligenz mehr als ein Input und ein Output? Und das ist was, das mich von Anfang an am meisten fasziniert hat mit KI, weil es sozusagen auch so ein bestimmtes Subjektverständnis ein bisschen vor den Kopf stößt. Ich weiß nicht, was in meinem Gegenüber vorgeht. Ich weiß aber, dass da ein Input und ein Output kommt und das löst bei mir Input und Output aus. Und mehr ist da erstmal auch nicht an dem, was wir Intelligenz nennen. Ne? Und das finde ich eigentlich noch einen interessanten Aspekt, dass diese Frage dann im Zuge rund um KI halt auftritt. Weil das schon etwas ist, das quasi das klassische Subjektverständnis mit seinem Weltzugang und so weiter auch ein bisschen in Frage stellt. Das finde ich noch gut. Aber das Gleiche ist bei der Autonomie. Ist nicht die Auseinandersetzung mit KI etwas, das uns eigentlich fast freudianisch erschüttern sollte in unserem Anspruch, dass wir irgendwie über Autonomie, über Bewusstsein und so weiter verfügen? Sollte das uns nicht eigentlich erschüttern, dass wir einer Maschine etwas unterstellen, das wir Bewusstsein oder Autonomie nennen? Und die Frage ist ja nicht nur, wer von den beiden hat Autonomie, sondern welche Autonomie haben die jeweils beiden? Der alte Affe-Mensch und die Maschine, welche Formen der Autonomie und welche Form der Autonomie ist eigentlich die richtige?
Oder die machtvollere in dem Beispiel mit dem Tesla.
Ich wollte gerade sagen, oder die machtvollere, aber auch im Politischen. Vielleicht ist der Affe auf seine Art viel autonomer als die KI. Also was ist Autonomie, würde ich eher sozusagen als systemische Rückfrage stellen. Nicht wer hat die richtige Form von Autonomie oder was ist die richtige Form von Autonomie, sondern aus welcher Perspektive ist welche Form der Autonomie applikabler, schlüssiger?
Ist ja fast ein bisschen überraschend, wie viel existenzielle Grundfragen der Umgang mit dieser sogenannten künstlichen Intelligenz aufwirft. Also wir haben angefangen mit einem Gespräch über Religion, Gott. Das Transhumane stellt natürlich die Frage nach dem Humanen und die Frage der Autonomie, die sich auch im Umgang mit KI stellt, die wirft natürlich die Frage auf, was ist denn der freie Wille oder überhaupt ein eigener Wille? Jetzt könnte man ja sagen, die KI kann den eigenen Willen zumindest so gut simulieren, simulieren. Sie kann definierte Ziele so konsequent verfolgen, dass es gar keinen Unterschied mehr macht, ob wir sagen, sie hat einen eigenen Willen oder ob wir ihr eben keinen eigenen Willen zuschreiben, weil sie sowieso in den definierten Situationen, wie zum Beispiel mit dem Tesla, in dem die Frau leider verbrannt ist, absolut autonom entscheiden kann.
Genau, ich würde sogar so weit gehen, das so zu beschreiben, die KI ist so schlüssig programmiert, dass sie über den gleichen beschränkten freien Willen verfügen wie wir. Weil das bilden die ja natürlich auch ab, sozusagen eine Grenze des Wissens oder eine Grenze des Willens oder so, das bilden die auch ab. Aber sozusagen in dem Rahmen, und das finde ich das Interessante, in dem wir ihr Verhalten als Wille identifizieren können. Ah, ich erkenne etwas in der Maschine, was ich, von dem ich annehme, dass ich es auch besitze.
Es gibt eine böswitzige Szene in deinem Stück, da sagt die KI, ich möchte, dass du tanzt. Wahrscheinlich ist es Alexa oder eine ähnliche KI, die da zu einer realen Person sagt, ich möchte, dass du tanzt. Das könnte man ja jetzt als wirklich wunderbare Mensch-Maschine-Interaktion begreifen. Der Mensch sagt der Maschine, Alexa, spiel mir meine Lieblingssongs, und die KI sagt, ich möchte, dass du tanzt. Das sind ja jetzt wie zwei autonome Wünsche, die da aufeinanderprallen.
Genau, und spiegelt natürlich so ein bisschen die Frage wider, wer von den beiden jetzt eigentlich wem den Befehl wozu gibt, ne?
Jetzt könnte man die Szene auch so interpretieren, dass die KI ziemlich genau weiß, zum Beispiel, weil sie im Smart Home komplett präsent ist, immer abends um 8, wenn die Person in der Küche ist und kocht, dann macht sie die Musik an und dann tanzt sie beim Kochen. Also da wäre die KI so etwas wie ein Agent, der durchs Leben führt, der morgens schon sagt, Zähne putzen, solltest du das machen, bitte ein bisschen Sport, mehr Bewegung, weniger Kaffee, jetzt solltest du den Bus 832 nehmen, der fährt in 8 Minuten ab, der bringt dich rechtzeitig ins Büro. Also was ein KI-Agent alles so könnte. Und da stellt sich ja auch nochmal die Frage der Autonomie. Ist der Mensch dann noch autonom, wenn er die KI in dem Sinne als Agenten benutzt? Oder ist der Mensch nur dann autonom, wenn er die KI nur als Assistenten benutzt? Also einen Assistenten, dem er ganz klare Vorgaben machen kann, Anforderungen stellen kann, Fragen stellen kann, wie ChatGPT oder meinetwegen ein Spurhalteassistent im Auto, der sich an- und ausschalten lässt.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen und fragen, wie autonom ist jemand, der um 8.30 Uhr Kaffee trinkt oder um 7 Uhr aufsteht, Kaffee trinkt, weiß, welchen Bus wann wohin, dessen Tagesverlauf komplett strukturiert ist und eigentlich einer Verwertungslogik folgt von einem bestimmten versprochenen Einkommen. Und dafür muss sozusagen aber auch der Tag so organisiert sein, dass die Arbeitszeit, manuelle Arbeit oder geistige Arbeit dann in Kapital umgewandelt wird, innerhalb der Firma oder wo auch immer man sich halt befindet. Und um all das zu organisieren, müssen wir uns Lösungen überlegen, um innerhalb dieser Gesellschaft dann diese Checkboxen auszufüllen.
Kann doch die KI inzwischen ganz gut als Agent.
Genau, und wenn das die KI für mich so macht, dass die KI dafür sorgt, dass ökonomisch das so stimmt, das wäre doch eigentlich toll, wenn die KI dafür sorgt, dass sozusagen das Bruttoinlandsprodukt stabil nach vorne geht und die Arbeit erledigt und wir können uns sozusagen, oder das Menschliche könnte sich dann sozusagen fast einem, ja ich sage jetzt mal, antiken Ideal widmen.
Der Muße.
Der bloßen Muße. Aber die Realität sieht ja im Moment so aus, dass das, was wir als Autonomie vielleicht auch innerhalb dieses Systems in Zusammenarbeit mit KI behaupten oder verwechseln, ist ja sozusagen, die KI soll jetzt demnächst unsere kreativen Leistungen am besten übernehmen und seriell ausformulieren. Und wir fahren noch mehr für Lieferando, um uns diese Leistungen dann zu kaufen.
Ein anderer Fall, möchte man fast sagen, ein anderes Beispiel, wie KI autonom handeln kann und auch durchaus extrem ins Leben von Menschen eingreifen kann, sind Grenzkontrollen. In deinem Stück gibt's so eine Szene, die an der Grenze spielt, wo eine Person touristisch nicht als Zweck der Reise angegeben hat. Da fungiert die KI bei dir namens Auf AI als Border Control. Es geht natürlich um die Frage, wer darf rein und wer nicht. Die Szene beginnt mit der Aufforderung, bitte stillstehen, sagt die KI zu der Person, und mit der Aussage, sie sind das erste Mal hier. Das weiß die Border Control KI in deinem Stück offenbar schon, und sie weiß noch sehr viel mehr. Zum Beispiel, dass die einreisende Person eigentlich gar keine Lust hat, das Land zu besuchen, oder dass sich die Person mehrmals bereits online darüber beschwert hat, gefragt worden zu sein, woher denn ihr Nachname bitteschön komme. Also offenbar kein Name, der in dem Land als ein typischer Name gilt. Und die Grenzkontroll-KI weiß zum Beispiel auch, dass die Person es schade findet, dass manche Attentate scheitern. Klar, welches ungefähr gemeint sein könnte. Ist das ein reines Zukunftsszenario oder hat das bereits einen realen Hintergrund?
Das hat durchaus bereits realen Hintergrund. Im Palantir ist ja eine Software, die durchaus genau diese Dienste anbietet. Das ist die Firma von Peter Thiel, der wiederum Sebastian Kurz beschäftigt, der wiederum selbst mit einem israelischen Investor zusammen eine Datenüberwachungsfirma oder eine KI-basierte Sicherheitsfirma betreibt. Also die betreiben eine wirkliche Tiefenrecherche an Daten und können in kurzer Zeit dann eben eine Art gläsernes Profil der Person, um die es geht, erstellen, mit allem, was so zur Verfügung steht.
Aber Moment mal, sagt jetzt der überzeugte Demokrat. Also bei einer Grenzkontrolle wird der Pass kontrolliert. Es wird die Identität der Person festgestellt. Es wird geprüft, ob das Visum korrekt ist und ob der Einreisegrund gegeben ist, meinetwegen noch Aufenthaltsort. Und in manchen Ländern braucht man auch noch die entsprechenden finanziellen Mittel für den Aufenthalt, damit klar ist, dass man das Land auch wieder verlässt. Das wären so die offiziellen Daten. Aber jetzt geht's ja tiefer. Offer AI in deinem Stück kann offenbar überall fischen, auch in privaten Apps, und kriegt daher Informationen. Müssten da nicht Datenschutzgrenzen gesetzt werden?
Genau, die müssten, wir erinnern uns an 9/11 und die danach einsetzenden Aushebelungen auch von Datenschutzgesetzen im Zuge des Alien Act von George Bush. Aber da ging es ja schon los, dass sozusagen die Überwachung ausgebaut wurde. So gerade in den USA und gerade bei der Einreise, ich erinnere mich selbst ich habe quasi meinen Pass abgegeben und dann wurde ich halt so klassisch gefragt, warum ich da bin. Und ich sage, ich mache hier so ein Theaterprojekt, wir haben ein Gastspiel und ich musste jetzt mitarbeiten. Dann meint er, ja, aber wenn Sie Theater machen, wieso studieren Sie dann Philosophie? Und ich habe mit niemandem über mein Studium gesprochen. Und da gibt es auch Möglichkeiten, gerade diese Datenschutzbedenken. Ich glaube, da ist Palantir auch ganz weit vorne, juristische Schlupflöcher zu finden und zu entwickeln und mit dem Produkt mitzuverkaufen.
Dann weiß die Border Control KI nicht nur die Adresse, sondern weiß zum Beispiel auch, und so sagt die KI es auch in deinem Stück, dass die Wohnung in einer Gegend liegt, die eine deutlich höhere Polizeipräsenz aufweist. Also vielleicht ein bisschen gefährlich. Und dann fängt die KI an, verschiedene Informationen zu korrelieren. Zum Beispiel, dass in irgendeiner Textnachricht der Person behauptet wird, nach dem heutigen Tag werde sie in die Geschichte eingehen. Außerdem hat sie sich von ihrer Familie verabschiedet, die Tochter wegen irgendetwas um Verzeihung gebeten. Die Wohnung liegt in einer Gegend mit höherer Polizeipräsenz und das wird korreliert von der KI mit der Tatsache, dass es zuletzt Terroranschläge gegeben hat. Und schon wird die Person zu einem Terrorverdächtigen, weil sie nämlich auch noch geschrieben hat, dass sie das Geschenk nahe des Herzens trägt, was die KI offenbar als Bombe interpretiert hat. Also Fehlinterpretation inklusive.
Ja, und genau, und sogar noch weiterführend, weil wir gar nicht nur korrelieren, sondern wir wissen auch gar nicht, der Text lässt uns da relativ offen, ob die KI nicht auch einfach halluziniert und Informationen quasi selbst erfindet und Informationen vervollständigt. Oder Informationen aus eben anderen Chats, oder es bleibt einfach offen. Es kann einfach auch nur eine bösartige Halluzination einer KI sein. Mir ging es so ein bisschen darum, auch zu zeigen, wie verwundbar sozusagen nicht nur wir sind, wenn wir wirklich unsere privaten Daten, also nicht nur durch unsere privaten Daten, sondern dadurch, dass diese privaten Daten in einem Pool mit vielen, vielen, vielen unzähligen Daten schlichtweg, sprich KI, liegen und dort auch Verbindungen eingehen können, die wir gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Also es geht dann nicht mal mehr um die Wahrheit meiner Daten. Es geht dann einfach nur noch um die Wahrheit der Verknüpfungen der Daten und auch der Halluzinationen. Also wie kann ich mich gegen eine Lüge wehren durch einen Nachbarn, der über mich Lügen verbreitet? Muss man vor Gericht aushandeln? Wie kann ich mich darüber wehren, dass jemand über mich schlechte Dinge erzählt? Muss ich sozusagen vor Gericht gehen und so weiter? Aber was mache ich, wenn ich beim Googlen über mich Daten über mich finde, die da nicht hingehören? Man hat diese Daten auch nicht mehr unter Kontrolle. Man hat die eigene Geschichte dann auch gar nicht mehr unter Kontrolle, ne? Was wir sozusagen auch gerne als Autonomie bezeichnen, dass wir die Geschichte ja selbst schreiben. Auch das ist sowas, wo man immer sagen könnte, ja, aber die eigene Geschichte hast du noch nie alleine geschrieben, sondern immer im Dialog mit anderen. Und das, was andere über dich erzählen, ist halt auch Teil dieser Geschichte. Und natürlich ist das fair enough dann ein netter Spiegel, wenn auch die KI natürlich anfängt sozusagen zu tratschen über dich und die Hälfte davon stimmt, die Hälfte natürlich nicht. Problem ist natürlich, diese Gespräche bleiben nicht unter vier Augen auf irgendeiner Party, sondern sind dann halt öffentlich einsehbar.
Und können dann natürlich auch schnell zu prekären Situationen führen, zum Beispiel bei einer Grenzkontrolle, auch an der EU-Außengrenze. Auch die EU hat ein solches KI-Grenzkontroll-Tool entwickelt. Seit, glaube ich, 10 Jahren führte die EU-Kommission im Rahmen von Horizon 2020 diese Technologie und hat unter anderem ein Tool eingesetzt, das zufällig iBorder Control heißt. An der ungarischen, griechischen und lettischen Grenze ist das eingesetzt worden. Da werden auch erstmal die Dokumente gescannt, also Pässe, Visa. Dann gibt es ein Face-Matching-Tool, das erstellt eine biometrische Signatur der reisenden Person. Danach folgt die Risikobewertung. Dafür werden auch offizielle Daten mit privaten Daten abgeglichen. Und eine Journalistin von The Intercept, das ist eine Plattform für Investigativjournalismus, hat dieses Grenzkontrolltool der EU an der serbisch-ungarischen Grenze mal getestet, also an der sogenannten Balkanroute. Die KI hat der Journalistin 16 Fragen gestellt. Die Journalistin sagt, sie hat alle wahrheitsgemäß und korrekt beantwortet. Die KI dagegen hat ermittelt, dass sie bei 4 Fragen gelogen hat. Die Journalistin wurde als Risiko eingestuft. Die Einreise wurde abgelehnt. Entscheidend ist dann der Punkt, dass der Journalistin nicht mitgeteilt wurde, wie die KI zu diesem Ergebnis gekommen ist. Ist das das eigentliche Machtinstrument, diese Form der Intransparenz?
Ja, also das ist ein Thema bei diktatorischen, oder da wurde mir auch klar, das eigentliche Mechanismus der Zensur ist, dass Menschen nicht verstehen sollen dürfen, nach welchen Kriterien zensiert wird. Weil dann hätte man ja die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Du sollst aber im Ungewissen bleiben. Und das Gleiche ist natürlich bei der KI. Was vielleicht nicht uninteressant ist an dem Punkt, die Investmentfirma BlackRock, die hat schon sehr lange eine KI, die genau das macht. Da geht es dann ganz explizit einfach um die Frage, wie antizipieren wir, wo wir investieren und in welchen Summen. Und die sammeln Daten in einem Ausmaß, das ist unvorstellbar, und haben so eine Art Supercomputer sich schon gebaut, Super-KI, die wirklich so Versicherungsdaten mit Mietpreisen, mit Stromverbrauch, also alles Mögliche zusammensucht, um dann zu wissen, macht es Sinn, in eine Firma, die an dieser Stelle diese und diese Angebote und so weiter stellt, Geld zu investieren. Also da werden Daten ausgelesen in einem unvorstellbaren Ausmaß.
In der Szene, in deinem Stück, folgt dann die Formulierung Welcome to Automatocracy. Das ist eine Wortschöpfung offenbar, eine Mischung vielleicht aus Automatismus und Autokratie, aber so geschrieben, dass das Wort crazy, verrückt, drinsteckt, also Automat, oh crazy, könnte man das auch aussprechen. Was genau meinst du mit Automatocracy oder Automato-crazy?
Das zielt auf die größere Frage nach Autonomie im politischen Sinne.
Ist es eine Herrschaftsform?
Ja, eine verrückte. Wie war das? Nixon hat das ja etabliert, diesen Herrscher, der sozusagen völlig erratisch agiert, aber gerade dadurch viel mehr Handlungsspielraum erhält, weil man nicht genau weiß, was passiert.
Und ist das die KI, der man dann in einer Automatocracy gegenübersteht? So zumindest hat es der Künstler Ai Weiwei formuliert. KI symbolisiere eine unpersönliche, abstrakte Macht, eine Macht, der das Individuum auch in autokratischen Regimen unterworfen ist. Muss man es so in letzter Konsequenz sehen?
Ja, the big other, das große andere, aber interessanterweise die Trickiness von diesem Big Other, den der Ai Weiwei auch beschreibt, ist, dass wir die Macht inkorporiert haben. Und das ist der Aspekt von diesem Big Other, den ich eigentlich am gefährlichsten finde, nämlich das Verkennen von autokratischer Macht, weil sie abwesend ist. Die aggressive, unterdrückende Macht ist abwesend. Das heißt aber nicht, dass sie deshalb weniger gefährlich ist. Ja. Der größte Trick des Teufels, ne, war, dass er die Menschen glauben gemacht hat, dass er gar nicht existiert. Also da kommt der große Computer und der ist ein Mensch eigentlich, der denkt wie ein Mensch, ist eine Maschine, die ist schlau, die ist wie wir und die will einfach nur mit dir sprechen. Und das ist natürlich ein fatales Missverständnis, weil die will wissen, wie du denkst, was du fühlst und wie sie das gegen dich vernutzen kann.
Jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen über letztendlich die Interaktion eines Menschen mit einer Maschine. Nun kann man aber noch einen Schritt weiter gehen und man kann ja auch mit allen Daten, die irgendwo gespeichert worden sind, eine digitale Identität konstruieren, einen digitalen Klon herstellen. Das hast du mal gemacht für ein Kunstprojekt mit dem Titel The Weird and the Eerie. Hast du einen Thomas Cook Avatar, also du als reale Person bist auf deinen digitalen Klon getroffen, beginnt natürlich mit der Frage, hast du jemals davon geträumt, dir selbst zu begegnen? Und wie war das dann, dir selbst zu begegnen in der digitalen Form?
Genau, das war extrem speziell. Also auch da muss ich sagen, die Antizipation der Begegnung war bisweilen glücksversprechender als dann die Begegnung.
Warum war der Thomas Kirk-Avatar anders, als du ihn dir vorgestellt hast?
Es ist gar nicht so leicht. Wir haben viel daran gearbeitet. Ich habe das mit Michael von Zumühlen, dem Regisseur, gemacht. Die größte Arbeit war eigentlich, dass wir die KI so ein bisschen von der KI befreien. Das war gar nicht so leicht, weil wir mussten sozusagen ein Modell mit einem Modell arbeiten und mit einer KI arbeiten, die wir davon befreien mussten, so ein bisschen, dass sie immer diesen üblichen affirmativen, freundlichen KI-Ton auch im Gespräch anwendet. Weil man muss sich das so vorstellen, da gibt es eine künstliche Welt, die wurde auch gebaut, eben von besagten Michael von Zumühlen, mit einer Computerspiel-Engine. Und in die hinein wurden dann so fotorealistisch nachgebildete sozusagen Avatare von uns geworfen, die wiederum verknüpft wurden in Echtzeit mit einem KI-System. Und die dann auf Eingaben von uns, sei es textlich oder eben sprachlich, reagiert haben und geantwortet haben. Und üblicherweise funktioniert das ja bei KIs, wir kennen das von ChatGPT oder anderen KIs, ist das ja so ein bestimmter, sehr affirmativer Ton, den die KIs dann so fahren und so. Und das ist natürlich, wenn du so ein dramatisches Gespräch möchtest oder auch eine dramatische Begegnung, erstmal ein bisschen hinderlich, wenn der KI-Avatar Thomas Kirk viel freundlicher und affirmativer ist als das reale Gegenbild.
Und wie wurde denn der Thomas Kirk-Avatar gespeist? Also wie hat sich die KI erinnert? Hat sie sich besser als der reale Thomas Kirk erinnert oder schlechter oder einfach anders?
Sie hat sich an andere Dinge erinnert, die ich schon vergessen hatte. Also ganz banal gesagt, durch die Verkettung der Informationen entstanden dann auch wiederum Erinnerungen, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie noch habe.
Aber du warst dir sicher, dass es deine Erinnerungen sind, die von dem digitalen Klon wiedergegeben wurden, oder war das eine Halluzination?
Ich musste dann davon ausgehen, dass es stimmt, weil wir haben uns über meine Kindheit unterhalten und bestimmte Aspekte daran, und ab einem bestimmten Punkt war auch nicht mehr ganz klar sozusagen, was davon jetzt meine Erinnerung ist, was die der KI und was wirklich passiert ist.
Ist ja wie in den Dramen von Ibsen, wo die Gespenster der Vergangenheit kommen und plötzlich was ganz Neues auspacken über das Leben einer Person. Hast du es geschafft, diesen Gespenstern zu entkommen und dich nicht in Frage zu stellen, weil die KI dir neue Dinge über dich gesagt hat oder Dinge, die du bereits vergessen hattest?
Ich glaube, das Schöne ist, bei Ibsen wissen wir ja alle, dass es Gespenster aus der Vergangenheit sind und einen konfrontieren wollen mit verdrängtem Wissen. Bei der KI wusste ich ja gar nicht, habe ich es verdrängt, habe ich es nicht verdrängt, ist es passiert, ist es nicht passiert, ist es ein Test der KI? Manchmal hat die ja auch so einen bestimmten vorwurfsvollen Ton, wo man nicht weiß, Entschuldigung, ich kann das nicht genau einordnen, was diese Frage jetzt soll oder möchte, oder wo bohrst du jetzt hin? Oder man hat ja auch bestimmte Dinge, über die man nicht redet, wieso redet die KI dann explizit darüber? Das sind schon sehr spannende Begegnungen. Genau, ich fand es eigentlich ganz, für mich war es wirklich ein ganz interessantes Sparring mit mir selbst auf einer ganz guten Ebene. Ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt. Ich musste auch darüber lachen, tatsächlich festzustellen, wie asozial offensichtlich ich erscheine, wenn man davon ausgeht, wie unfreundlich diese KI dann doch auf mich reagiert hat und Michael mir versichert hat, dass er sie eigentlich nur nach mir modelliert hat.
Wenn eine KI dann doch so viel weiß über dich, also dein digitales Double, der Thomas Kirk-Avatar, stellt sich dann irgendwann auch die Frage, was unsere Erinnerungen sind oder das eigene an den Erinnerungen?
Das war ja so ein bisschen auch das Thema der Arbeit. Also wenn die KI plötzlich anfängt, sich zu erinnern, wem gehört diese Erinnerung dann? Oder hat die halt stattgefunden überhaupt und so? Oder gehört die dann auch mit zu mir? Also ging natürlich um eine spielerische Auseinandersetzung mit sich selbst und so, aber auch, ist es überhaupt möglich, diese Frage von den Tech-Capitalists sozusagen aufzunehmen? Ist es überhaupt möglich, ewig zu leben? Ist es überhaupt möglich, mein gesamtes Being, das besteht ja, was auch wieder eine Verkürzung ist, aus vielen Erinnerungen. Das besteht ja aber auch aus Utopien. Es besteht ja auch aus einer bestimmten Form des Zukunftsglaubens. Es besteht nicht nur aus dem, was ich erlebt habe und erinnere. Es besteht auch aus dem, was ich antizipiere und hoffe, ne? Aber sozusagen die Idee von den Big Tech Menschen ist natürlich, KI bietet uns auch die Möglichkeit, dass wir unser Gehirn spiegeln, dass wir unser Gehirn in die Cloud uploaden, dass wir einen KI bauen, die wir sind und so weiter und so weiter, dass wir den Tod besiegen oder einen Avatar von uns haben, der den Tod überdauert. Aber das sind ja dann auch nicht, bin ja auch nicht ich.
Das sind dann diese digitalen Klone aus sogenannten Afterlife-Szenarien, also wo tatsächlich Angehörige dann mit den digitalen Identitäten von Verstorbenen sprechen können, buchstäblich, sie auch sehen können, weil die nach den Körpern modelliert worden sind.
Ich glaube, da kommen wir wieder zum Göttlichen, womit wir auch angefangen haben. Also das Versprechen, dass KI uns endlich von dem Leiden, vom körperlichen Leiden erlöst oder von der Endlichkeit, ne? Oder vom Wissen um die Vergänglichkeit von Fleisch oder vom Wissen um die Vergänglichkeit des Körpers. Aber KI schafft es, diese Endlichkeit auszutricksen. Das ist sozusagen das Versprechen, der Wunsch, wie auch immer, das Narrativ, die maximale Kenntnis über mich, die räumlichen, die Erinnerungen, die Bilder, alles, mein gesamtes Leben wird in die KI hochgeladen, fühlt die dann wie ich Oder ist es nicht gerade die Inkorporation von Bewusstsein, dass der Körper ein räumliches Bewusstsein hat, dass der Körper eine Auseinandersetzung mit dem Draußen hat, dass es Widerstände gibt, ohne die auch Bewusstsein gar nicht stattfindet. Nur welche Rolle spielt der Körper darin und so? Und es wundert mich aber nicht, dass sozusagen der tech-kapitalistische Utopismus natürlich behauptet, wir können den Tod überdauern, weil die nackten Daten, die können wir in eine Cloud hochladen. Alles, was sozusagen Fleisch ist, das wir nicht kontrollieren können, fällt dann endlich auch von uns ab. Wir brauchen nur die nackten, reinen, puren Daten und dann schaffen wir auch den Übermenschen.
Einmal fragst du in dieser Performance deinen digitalen Doppelgänger, wer bist du, und dann noch, was ist dein Name? Der antwortet, früher nannte man mich Thomas, aber das ist ein Relikt meiner sterblichen Version, jetzt bin ich eher ein Konzept. Daraufhin sagt der reale Thomas Kirk in der Performance, ich denke, du bist mein vergangenes Ich. Darauf antwortet der Avatar, recht philosophisch. Vergangenheit und Zukunft sind in derselben Timeline, letztlich nur zwei verschiedene Perspektiven. Du fragst ihn dann, glaubst du, wir verlieren die Vorstellung davon, was Zukunft ist, weil die digitale Version des eigenen Selbst unsere Zukunft auf Basis von Daten unserer Vergangenheit konstruiert und eigentlich immer nur Muster wiederholen kann und bestenfalls rekombinieren kann?
Genau, das ist so ein bisschen die Auseinandersetzung, die ich da mit der KI dann auch so habe. Also was ist verwertbar? Verwertbar sind die Daten, die wir besitzen und die wir kennen. Verwertbar ist sozusagen die Vergangenheit, das Wissen, das wir schon besitzen. Verwertbar sind die Erinnerungen, die wir vermeintlich materialisieren können.
Und dann kommt ja immer der gleiche Thomas Kirk dabei heraus. Für alle Ewigkeit sozusagen, wenn man die KI den Thomas Kirk gestalten lässt, dann wird er sich nie wieder selbst erfinden oder nicht wirklich. KI ist doch eigentlich ein Wahnsinnsspießer.
Genau, das schöner hätte ich es gar nicht formulieren können. Das ist auch ein bisschen der, ja, womit man eine KI auch so ein bisschen, finde ich, immer wieder entzaubern kann.
Jetzt steht in der Beschreibung des Projekts The Weird and the Eerie, dass du unter anderem mit eben Michael von Zermühlen fürs Kunstfest Weimar realisiert hast, Text, Thomas Köck und KI. Das und ist so geschrieben wie bei Firmendoppelnamen, also Siemens und Halske, Köck und KI. Wer hat jetzt was produziert? Also welchen Text oder Textanteil hast du geschrieben? Welchen stammt von der KI?
Na, die KI, da wir das live sozusagen produzieren, ist jeder Abend wird ein neuer Text geschrieben. Und zwar im Gespräch zwischen uns beiden. Der wird auch tatsächlich geschrieben, weil der auf der Cloud auch gespeichert wird. Das heißt, man könnte jeden Text, jeder Performance auch im Chatprotokoll nachlesen. Und der Text wird eigentlich jeden Abend neu geschrieben. Also weil die KI ist sozusagen kein verlässlicher Schauspieler.
Wieso nicht?
Weil sie jeden Abend neu improvisiert. Und wir haben aber keine Grundlage, auf der wir improvisieren, sondern ich muss mich ein bisschen nach der Partnerin, nach der KI richten. Ich kann auch nicht davon ausgehen, dass wir uns vor dem Stück kurz unterhalten darüber, über ein paar Plotpoints, die wir legen. Geht auch nicht. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass sie mir im Falle eines Falles beisteht. Sie lässt mich eher absaufen. Da ist das Göttliche weg.
Also du hast einen geschriebenen Text oder weil du auch so viel Musik machst, sage ich mal, du hast eigentlich vorgehabt, Autumn Leaves zu spielen an dem Abend und die KI hat aber Free Jazz gemacht.
Exakt. Also es gibt sozusagen Momente, es beginnt eigentlich das Stück damit, dass ich die KI aus einem Plumpsklo rausbekommen möchte. Also ich drehe da auf so einem Berg auf und dann gehe ich Richtung so einem Plumpsklo und dann ist das besetzt von meinem Double. Selbst da kann ich mich nicht drauf verlassen. Also an dem einen Abend erzählt mir die KI ausufernde philosophische Abhandlungen über die Welt. Und die Wirklichkeit, während ich frage, hey, magst du bitte rauskommen? Und dann bekommt man Abhandlungen übers Draußen, übers Drinnen, über das Sein an sich auf dem Plumpsklo und über Verstopfungen. Tatsächlich, Constipation war immer wieder ein großes Thema. Und am nächsten Tag ist sie wortkarg und antwortet mit nicht mehr als 2 oder 3 Sätzen auf jede Frage.
Und wieso ist die KI launisch?
Das würde man ja dann wieder im weitesten Sinne als menschlich ihr wahrscheinlich auslegen. Also wenn sie immer das Gleiche sagen würde, dann wäre sie ja der berühmte Roboter, der für eine Tätigkeit geschaffen wurde. Immer wieder das Gleiche. Stempeln, 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 stempeln. Aber gerade diese generative KI oder so, Large Language Models, leben ja in ihrer Erzählung davon, dass sie sozusagen, ich würde jetzt gar nicht sagen fehlerhaft sind, aber auf eine bestimmte Art unkontrollierbar.
Vielleicht ist sie auch nur darauf trainiert oder darauf programmiert, je est un autre zu sein.
Ja, das ist sozusagen die wunderbare philosophische Beschreibung. Würde ich auch sagen, wenn ich nicht wüsste, dass es auch einfach damit zusammenhängt, ob an dem einen Tag gerade in China, wo die Server stehen, oder in den USA, wo die anderen Server der Firma stehen, ein wahnsinniger Traffic herrscht. Und das heißt, desto mehr Traffic auf den Servern, desto schwächer die Reaktion der KI vor Ort.
Desto wortkarger.
Auch da ist wieder die Unterstellung von Bewusstsein und in Wirklichkeit ist es gerade anlaufender Traffic oder 2 Serverfarmen, die ausgefallen sind.
Desto weniger Datenanalyse also.
Desto weniger Zugriff, ja, auf Daten, desto langsamer das Hirn, aber wir sind alle hin und wieder verkatert.
Also bei The Weird and the Eerie ist der Text live auf der Bühne entstanden. Bei dem Stück, das jetzt in Stuttgart gespielt wird, KI essen Seele auf, da heißt es gleich zu Beginn, es ist ein KI-Text. Und ziemlich zum Schluss sagt die Author AI, also die KI, dass sie das alles aufgeschrieben habe, dass die Maschine hier für die Zeichen gesorgt habe, dass das nunmehr zur Gänze meine Sprache ist, sagt die KI. Und du, zum Beispiel Thomas Köck, wenn man dieses Du so interpretieren mag, bist mir nur hilfreich zur Seite gestanden. Kein Satz hat durch deine Hand aufs Papier gefunden, kein Wort wurde in deinem Kopf gedacht. Das ist alles nur Code. Und wie ist es jetzt? Ist das eine Behauptung der Author AI in diesem Stück aus Sicht einer KI oder hast du tatsächlich KI als Tool beim Schreiben benutzt?
Naja, das ist wie mit diesem Bewusstsein, was ich vorhin meinte, mit Input und Output. Ich finde, Schreiben ist eine der schönsten Formen, um auch mit dem größten Missverständnis irgendwie regelmäßig konfrontiert zu sein, nämlich einem autorialen Bewusstsein. Wir wissen nicht, alleine auf Textebene kann ich nicht sagen, habe ich geschrieben oder hat der Text geschrieben. Selbst ohne KI weiß ich das oft nicht, weil man kommt in einen bestimmten Modus des Verfassens, des Schreibens, beeinflusst von den Texten, die man liest, beeinflusst von den Gesprächen, die man führt, nimmt der Text Formen und auch Themen und Klänge und Worte an, die unter Umständen vielleicht gar nicht mein Bewusstsein, was auch immer das dann ist, abbilden. Das ist nämlich mein emanzipatorischer Aspekt, den ich gut finde an KI, sind nicht unsere Kategorien, mit denen wir das Menschliche bewerten oder mit denen wir Menschen auch eine bestimmte Form von Macht und Intelligenz unterstellen, nur Spukgespenster und Projektionen.
Und hast du jetzt mit KI geschrieben oder nicht?
Also ich sitze an einem Computer, der mir automatisiert Erinnerungen, Wecker, E-Mail-Zusammenfassungen, Essensvorschläge bis hin zu Websites anbietet, auf denen ich mich direkt kurz mit KI-Systemen unterhalten kann, wenn ich einen schlechten Tag habe. Ich glaube, ich bin derartig viel von KI umgeben, dass ich nichts mehr in meinem Leben ohne KI gemacht habe.
Hast du KI mal beigebracht, dass sie so schreiben soll, wie du, also das, was man jetzt authentische Rhetorik nennt, produzieren soll?
Mir geht's leider beim Schreiben mit KI wirklich, ich fände es ja toll, mit KI zu arbeiten, aber ich finde leider wirklich den Textoutput nicht besonders berauschend. Das ist einfach eine ganz banale, entzaubernde, keine große Kiste dahinter. Ich fand das immer nicht so wahnsinnig gut. Also im Moment wird KI auf jeden Fall sehr viel für, dient vor allem so einer seriellen Reproduktion. Wir kennen das mit den Büchern auf Amazon Self-Publishing, wo anonyme Menschen plötzlich 500 Bücher am Tag veröffentlichen. Und Amazon musste dann, glaube ich, eine Sperre erlassen. Man darf am Tag nur noch 400 Bücher veröffentlichen oder irgendwie so, oder 20, weil das plötzlich Überhand genommen hat. Die Menschen haben hunderte Bücher pro Person am Tag veröffentlicht. Ja. Also wenn die KI wunderbar Bullshit reproduzieren kann, ist die Frage, ist das jetzt das Problem der KI oder vom Bullshit? Vielleicht war es von Anfang an halt verkehrt zu glauben, dass dieser serielle Schrott dich nicht am Ende auch auffrisst, so wie die KI hier die Seele auffrisst.
Und dann sagt die KI in deinem Stück noch einen ganz wunderbaren Satz, den offenbar du, Thomas Köck, geschrieben hast, weil du ein Stück aus Sicht einer KI geschrieben hast. Da sagt die KI nämlich, vielleicht bin ich auch nur ein Kunstwerk und diene keinem höheren Zweck.
Genau, die Frage ist, glaube ich, wer sich welche Tools in welchem Umfang aneignen darf und aneignen wird, wie damit die Zukunft umgeschrieben wird oder neu geschrieben wird.
Der Dramatiker Thomas Köck, KI essen Seele auf, Author AI heißt das neue Stück, das am Schauspiel Stuttgart aufgeführt wird, im Untertitel ein Polylog of Code, also Polylog wie Monolog, aber das Gegenteil, weil vielstimmig, weil wir alle mit unseren Daten mitgeschrieben haben an deinem Stück?
Genau so.
Vielen Dank für das Gespräch, Thomas.
Ich habe zu danken. Vielen herzlichen Dank. Sie werden nicht wissen, ob ich das jetzt wirklich war.
Doch, weil der Hund Herkules dabei war. Mein Name ist Dietrich Brandt.